Liebe Gemeinde, liebe Trauernden, liebe Angelika, heute nehmen wir Abschied von Richard Kriese. Wir tun das auf seinen Wunsch hin in einem Sonntagsgottesdienst seiner Gemeinde. Der Gemeinde, in der er in den letzten Jahren seines Lebens sein geistliches Zuhause gefunden hatte. Gemeinde, das ist ja so etwas wie Familie, nur größer. Darf ich in dem Zusammenhang eine Vorbemerkung machen? Ich werde in meiner Predigt die Du- und Ihr-Form verwenden. Ich weiß, ich bin längst nicht mit allen per Du hier. Ich hoffe, ihr versteht das, denn schließlich sind wir alle, die wir zu Jesus gehören, Familie. Richard hat schon lange vor seinem Tod für diesen Tag geplant. Er hat diese Planung auch schriftlich festgehalten. Wir haben versucht, so viel wie möglich von seinen Wünschen umzusetzen. Dazu gehörte auch seine Bitte, dass ich diese Trauerpredigt halten solle und der Predigttext, über den ich heute sprechen soll. Wer Richard gekannt hat, den wird es nicht wundern, dass der Predigttext, der auch schon über der Traueranzeige stand, der bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16 ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich denke mal, alle von euch kennen diesen Vers recht gut. Aber mal ehrlich, wer hat denn in den letzten Monaten eine Predigt darüber gehört? Oder in den letzten Jahren? Oder überhaupt schon mal? Ich muss gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine solche Predigt gehalten oder gehört zu haben. Natürlich wird der Vers häufig zitiert, auch von mir in meinen eigenen Predigten. Aber als Predigtgrundlage dient er eigentlich sehr selten, vielleicht in evangelistischen Veranstaltungen, ja. Aber im normalen Sonntagsgottesdienst? Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Vielleicht an der Tatsache, dass dieser Vers so bekannt ist, dass man als Prediger der Meinung ist, das sei ja nicht nötig, darüber zu predigen. Ich hätte ihn mir ganz sicher auch nicht selber ausgesucht. Auch wenn ich gestehen muss, dass es absolut zu Richard Kriese passt, dass er diesen Predigttext wollte. Weil er in einer unnachahmlichen Art und Weise sein Lebensmotto und Thema formuliert. In der Predigtvorbereitung habe ich dann festgestellt, wie viel in diesem Text eigentlich drinsteckt. Und wie gut es ist, dass wir uns heute einmal näher damit beschäftigen. Wir wollen das in drei Schritten tun. Das erste, Gott liebt die Welt. Das zweite, Gott will die Glaubenden retten. Und das dritte, Gott will, dass wir ewig leben. Das ergibt sich eigentlich aus dem Text, ne? Die drei Schritte in diesem Fall. Aber als Thema habe ich über das Ganze gesetzt, Gottes Liebe, die Antwort auf alle unsere Fragen. Das Erste, Gott liebt die Welt. Zunächst mal müssen wir klären, wen oder was Gott hier eigentlich liebt. Der Begriff Welt, der hier im griechischen Neuen Testament steht, ist Kosmos. Er ist sehr vielschichtig. In 1. Johannes 2,15 lesen wir zum Beispiel, habt nicht lieb die Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ja, wie passt das zu Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt liebt? Und was ist mit Welt an dieser anderen bekannten Stelle gemeint, wo Jesus sagt, was würde es eigentlich dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nähme dabei doch Schaden an seiner Seele? Der Begriff Welt, wie gesagt, ist sehr vieldeutig. Er kann zum einen die von Gott geschaffene Welt meinen und ist dann eigentlich etwas sehr, sehr Positives. Wenn wir uns jetzt im Frühling einmal umschauen, in dieser Welt mit offenen Augen, dann können wir etwas erkennen von dieser Schöpfer Allmacht Gottes, seiner Größe. Eine der Übersetzungsmöglichkeiten für das griechische Wort Kosmos ist Ordnung, Schmuck. Ich denke, manchmal, man muss schon sehr blind sein, wenn man in dieser ganzen großen, wunderbaren Schöpfung nicht Gott sieht. Das ist, glaube ich, die Bedeutung von Welt in Matthäus 16, wo Jesus sagt, du, wenn du alle diese großartigen Dinge dieser Schöpfung, wenn du alles Schöne und Gute dieser Welt gewinnen würdest und dabei doch dich selbst, dein eigenes Ich, deine innerste Seele verlieren würdest, dann könntest du das komplett vergessen. Denn alle diese wunderbaren Dinge werden eines Tages vergehen. Spätestens, wenn wir selbst sterben, haben sie keine Bedeutung mehr für uns. Dann ist viel wichtiger, wie es um unser inneres Leben, um unsere Seele steht. Dann, sagte ich schon, kann der Begriff Welt auch eine andere Bedeutung haben, eine moralisch-geistliche Bedeutung. Welt steht dann im Gegensatz zu Gott. Hier ist Welt, da Gott. Und orientieren sollen wir uns an Gott und nicht an der Welt. An dieser von Gott losgelösten, gefallenen Welt. Und in diesem Sinne ist Welt in 1. Johannes 2,15 gemeint. Habt nicht lieb die Welt. Orientiert euch nicht an diesen Dingen, die von Gott losgelöst sind, an einer Grundrichtung, Ausrichtung ohne Gott. Wer die Welt in diesem Sinne lieb hat, wer sich orientiert an etwas, was nicht so von Gott kommt, der verliert sich. Gott und die Welt lieben geht nicht beides zusammen, wenn man Welt in diesem Sinne versteht. Und schließlich kann Welt alle die Menschen meinen, die auf der Erde leben. Und das ist die Bedeutung, die hier an unserer Stelle gilt. Gott liebt die Welt, weil er jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde sieht, kennt, gewollt hat und liebt. Gott liebt diese Welt. Und diese Liebe gilt allen Menschen. Und gibt diesen Menschen ihren unverwechselbaren und unendlichen Wert. Das Grundgesetz ist schön und gut, aber es reicht nicht aus. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist zu wenig. Wenn sie nicht, zum Glück sagt das Grundgesetz dann auch, ne? Wenn sie nicht in Gott geankert ist. Ich glaube, dahinter steckt der Gedanke, dass der Wert einer Sache nicht in der Sache selber liegen kann. Sondern Wert wird dir immer von anderen zugemessen. Beispiel, wenn wir einen 50-Euro-Schein haben, dann ist der Wert dieses Stückchens Papier eigentlich unbedeutend. Ich kann mir ein Stück Papier irgendwo ausschneiden und 50 Euro draufschreiben. Der Wert wird ungefähr der gleiche sein, der tatsächliche, reale Wert. Aber ich kann damit nicht einkaufen. Noch deutlicher ist das, wenn man zum Beispiel Briefmarkensammler ist. Was macht den Wert der blauen Mauritius aus? Hat vermutlich schon jeder mal was von gehört. Das ist übrigens nicht die teuerste und wertvollste Briefmarke der Welt, habe ich gelernt. Aber eine der teuersten. Es ist eine ganz seltene Briefmarke von der damaligen britischen Kolonie Mauritius. Lange Zeit hat man sogar gedacht, es sei ein Fehldruck, ist aber wahrscheinlich nicht. Es gibt weltweit nur noch 12 Exemplare davon. Im Jahr 1993 gab ein Schweizer Sammler etwa 5 Millionen Euro für einen Brief mit dieser Marke drauf aus. 5 Millionen Euro. Und was ist der Wert dieses Fetzenspapier, mit dem man heute nicht mal mehr einen Brief verschicken könnte? Klebt ihn mal auf einen Brief und guckt, was die Post macht damit. Der Wert dieses Fetzenspapier liegt in der Tatsache, dass Menschen bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Er wird nicht in der Sache bestimmt, sondern durch das, was andere bereit sind, dafür zu investieren. Der Wert eines 50-Euro-Scheins liegt in der Tatsache, dass man damit einen Einkaufswagen füllen kann. Naja, nicht mehr ganz heute. Und der Wert von Gold ist auch nur ein Stein, oder? Nur dadurch wertvoll, dass Menschen den haben wollen und bereit sind, Geld dafür zu investieren. So, wenn ich das jetzt auf Johannes 3, Vers 16 anwende, dann wird es spannend. Es zeigt uns nämlich, wie wertvoll wir sind, wie wertvoll du bist. du bist so wertvoll, dass Gott seinen eigenen Sohn dafür gegeben hat, für dich. Gott war bereit, seinen Sohn zu opfern für dich. Das ist ein unvergleichlicher Wert. Und der kann nicht in uns liegen. Der kann nicht in der Tatsache liegen, dass wir so toll sind, so großartig. So, ja, dass wir einfach, wir müssen ja einfach geliebt werden. Ne? Nein. Und das macht den Wert jeder Person aus. Deswegen ist es so toll, dass diese Woche auch noch Karfreitag ist. Karfreitag denken wir daran, was Gott investiert hat, was Gott bezahlt hat für dich und mich. Wir denken an dieses Opfer. Und vielleicht können wir das dieses Jahr einmal ganz bewusst unter dem Aspekt tun, dabei darüber nachzudenken, wow, so wertvoll bin ich Gott. So wertvoll bin ich Gott. Es gibt bei Gott niemand, der weniger Wert hätte. Niemand, für den er nicht seinen eigenen Sohn gegeben hat. Bei Gott gibt es kein unwertes Leben. Niemand, der ungeliebt oder ungewollt ist. Es mag sein, dass deine Eltern dich nicht gewollt haben, aber Gott hat dich gewollt. Und das macht deinen Wert aus. Und er hat am Kreuz ein für alle Mal unter Beweis gestellt, wie wertvoll du für ihn bist. Das Zweite. Gott will die Glaubenden retten. Diese Rettung, diese Erlösung, die bietet Gott jedem Menschen an. Wir gehören ja Gott eigentlich. Er hat uns geschaffen. Er hat ein Anrecht auf uns. Er könnte uns zwingen. Er könnte sagen, nix da, du machst, was ich will. Und dann geht Gott hin und läuft seinen Geschöpfen nach und stirbt für sie am Kreuz, um sie zu gewinnen, und er lädt sie ein und lässt sich ablehnen und lässt sich abweisen. Gott will uns retten. Alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren gehen. Was heißt das eigentlich, verloren gehen? Ich glaube, wir müssen hier zurückgehen an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Gott hat diese Welt geschaffen. Alles war sehr gut. Das war sein eigenes Urteil, das war Gottes Urteil über diese Welt. Und er sah es an und es war sehr gut. Das ist im Hebräischen die Steigerung des Superlativs, ein sogenannter Elativ. Also unsteigerbar, absolut genial, großartig. Aber dann nahm das Unheil seinen Lauf. Adam und Eva entschlossen sich, ihr Leben losgelöst von Gott zu führen. Sie wollten selbst entscheiden, was gut und böse ist. Nicht Gott sollte das tun, sie wollten es tun. Und seither ist die Menschheitsgeschichte ein einziger Beleg für diese grundlegende Entscheidung gegen Gott. Der Mensch will autonom sein. Und zugleich bezeugt die Menschheitsgeschichte, wie katastrophal diese Entscheidung war. Durch diese Loslösung von Gott wurde der Mensch von seinem Ursprung getrennt. Seither sind wir dem Tod unterworfen. Und was wir heute gedenken an diesen Tod von Richard, ist eigentlich nur die logische Folge davon, dass wir eigentlich in dem Moment, wo wir geboren werden, auf dem Weg zum Tod sind. Wir sind getrennt von der Quelle des Lebens. Es ist, als würden wir eine Blume abschneiden. Wenn ich hier die Color jetzt abschneide, ich weiß gar nicht, ist die echt, ja wahrscheinlich, wenn ich die jetzt abschneiden würde, dann sieht die immer noch lebendig aus. Und wenn ich sie in eine Vase stelle, hält sie auch noch eine ganze Zeit lang. Aber sie ist damit schon dem Tod unterworfen. Sie kann nicht mehr am Leben bleiben, weil sie getrennt ist von der Quelle des Lebens. Der Tod ist nur noch eine Frage der Zeit. Getrennt von der Wurzel, von der Quelle des Lebens. Und wisst ihr, das gilt seit dieser Entscheidung damals von Adam und Eva für alle Menschen. So werden wir schon geboren. Sicher, man sieht uns das nicht immer an. Manche Leute sehen aus wie das blühende Leben. Ja. Aber es sieht nur so aus. Und wenn man sich umsieht, kann man den Tod überall sehen. Ich glaube, alles Leid und alle Schuld dieser Welt haben hier ihren Ursprung, weil der Mensch sich von Gott losgelöst hat und selber Gott sein will. Wir fragen uns oft, warum es auf dieser Welt so viel Leid und Elend gibt, so viel Krankheit und Tod. Das ist die Antwort. Weil der Mensch sich von Gott losgelöst hat, der einzigen Quelle, die wahres Leben geben kann. Seither gehen wir verloren. Hier auf dieser Erde, während unseres Lebens, aber dann einmal ganz endgültig, wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Die Bibel macht es ganz deutlich. Jeder von uns hat sich von Gott gelöst und deswegen muss er auch für immer von Gott gelöst und getrennt existieren. Ja, unsere Existenz geht weiter nach dem Tod. Wir hören nicht auf zu existieren, aber mit dem Zeitpunkt unseres Todes wird die Trennung von Gott, die unser ganzes Leben bestimmt hat, endgültig. Die Bibel nennt diesen Zustand Hölle. Ein ewiges Dasein ohne Gott. An vielen Stellen auf dieser Erde kann man schon ahnen, was das bedeutet. Wie viel Hölle gibt es hier schon? Im Sudan, in Äthiopien, in den armen Vierteln Südamerikas oder Asiens, in vielen Familien auch hier in unserem wohlsituierten Westen. Wie viel Hölle ist da? Aber das alles ist noch vorläufig. Es zeigt, wohin ein Leben ohne Gott uns führt. Aber nach unserem Tod wird dieser Zustand endgültig. Er wird für ewig gelten. Eine Existenz ohne Gott, das kann man nur mit dem Begriff ewiger Tod bezeichnen. Das macht die Bibel. Sie sagt, das ist der zweite Tod. Den ersten Tod sterben wir, wenn unser Leib zu Ende geht. Aber das ist der zweite Tod. Eine ewige Existenz ohne Gott. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns vor diesem Zustand bewahren will. Ich weiß, es ist heute selbst in vielen unserer Gemeinden nicht mehr üblich, darüber zu reden. Aber das Verschweigen hat ja noch nie etwas an der Wirklichkeit geändert. Und ob wir es wollen oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht, die Bibel spricht ganz klar von dieser ewigen Verlorenheit und davon, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat. Denn eigentlich müssten wir alle unser Leben so führen, ohne Gott zu Ende führen und ohne Gott ewig sterben. Für ewig. Aber dann kam Jesus. Dann kam Gott selbst. Die Liebe Gottes wurde Fleisch. Die Liebe Gottes wurde Mensch in Gestalt seines Sohnes. Und Jesus starb, damit wir leben können. Er nahm die Strafe für unsere Schuld auf sich, sagt die Bibel. Und damit ist sie weg. Und damit können wir leben. Er ging in den Tod, damit wir leben können, für ewig. Einzige Voraussetzung, Glaube. Alle, die an ihn glauben, steht hier. Dabei ist Glauben nicht das Fürwahrhalten im Sinne einer intellektuellen Tätigkeit. Nein, Glaube geht viel, viel tiefer. So wie unsere Trennung von Gott alle Bereiche unseres Lebens durchdringt, so soll auch unser Glaube an Jesus jetzt alle Bereiche unseres Lebens durchdringen. Glaube in diesem Sinn meint, dass wir uns mit allem, was wir sind und haben, auf Jesus einlassen. Dass wir die Vergebung, die er uns anbietet, annehmen. Und dass wir von jetzt an unser Leben unter einem anderen Vorzeichen führen. Nicht mehr selbstbestimmt nach eigenen Regeln, wie Adam und Eva das damals beschlossen hatten, sondern mit Jesus Christus als Herrn unseres Lebens. Nach seinen Regeln und Maßstäben. Eigentlich ist es auch ganz logisch und klar, auf so ein großes Opfer, wie Jesus das gebracht hat für uns, kann es nur eine vernünftige, logische Reaktion geben. Sagt Paulus mal, es gibt nur eine Form eines logischen Gottesdienstes und das ist unsere Hingabe. Die ganze ungeteilte Hingabe und das ist es, was die Bibel Glaube nennt. Als Richard Kriese das in seinem Leben erkannt hat, hat es alles verändert. Es hat aus einem Textilingenieur einen Pastor und Evangelisten gemacht, der nur noch ein großes Ziel kannte, möglichst vielen Menschen von dieser Liebe Gottes zu erzählen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gab, der eine gewisse Zeit in der Nähe von Richard sein konnte, ohne dass der ihm von Jesus erzählt hat. Richard war von der Liebe Gottes so überzeugt, dass er sie allen Menschen bekannt machen wollte. Und deswegen hat er diesen Bibeltext gewählt als Grundlage für die Traupredigt. Und er hat mir gesagt, ich möchte dass es evangelistisch wird. Ich hoffe, ich schaffe das. Das Dritte. Gott will, dass wir ewig leben. Gott will nie den Tod. Als wir Menschen uns gegen ihn entschieden haben, haben wir nicht das getan, was Gott wollte. Und es ist eines der unergründlichen Wunder der Größe Gottes, dass er das trotzdem zugelassen hat. Obwohl er wusste, was es ihn kosten wird. Obwohl er selber darunter unendlich leidet, dass wir den Tod gewählt haben und nicht das Leben. Der Tod ist gekommen, weil wir uns von ihm gelöst haben. Und Gott hat einen Weg gesucht und gefunden, damit diese Trennung überwunden werden kann. Damit wir wieder ewiges Leben haben. Übrigens heißt das nicht nur, dass unser Leben nach dem Tod weitergeht. Ich habe vorhin schon gesagt, auch die Menschen ohne Gott haben eine ewige Existenz. Darum geht es gar nicht. Es geht um eine Existenz, die nicht mehr vom Tod, sondern vom Leben bestimmt ist. Gott will ewiges Leben für uns. Das ist nicht nur eine Aussage über die Länge dieses Lebens. Ewig im Sinne von, das hört nie auf. Sondern es ist noch viel mehr eine Aussage über die Qualität dieses Lebens. Ein Leben in der Nähe und Gegenwart Gottes selbst. Die Bibel sagt, Gott wird einmal mitten unter uns wohnen. Er wird jede Träne abtrocknen. Alle unsere Fragen werden dann beantwortet sein. Alle unsere Leiden werden ein Ende haben. Krankheit und Tod selbst sind besiegt, aber das Eigentliche, was dieses ewige Leben bestimmt, wird Gottes unmittelbare Gegenwart sein. Wir werden ihn erkennen, wie wir jetzt selbst von ihm erkannt sind, sagt die Bibel. Wir werden für immer und ewig mit ihm zusammenleben. Und deshalb ist ewiges Leben auch nicht etwas, was mit dem Tod anfängt. Ewiges Leben beginnt hier und heute. Diese Qualität des Lebens mit Gott muss mein Leben hier bestimmen, dann geht es auch nach dem Tod da weiter. Und das kehrt alles um, was bisher galt. War bisher unser Leben auf der Erde schon von Anfang an vom Tod bestimmt? Ist unser Leben jetzt auf dieser Erde schon vom Leben bestimmt? Und mündet nach unserem Sterben in diesem Leben. Jesus hat einmal gesagt, dass derjenige, der an ihn glaubt, nicht sterben wird. Und er meinte damit nicht das Ende der irdischen Existenz. Aber er meinte, dass dieses Ende nichts anderes ist, als die Tür in eine neue Welt. In dem Augenblick, als Richard hier auf der Erde seinen letzten Atemzug tat, öffnete sich diese Tür. Und sein Leben in der Nähe und Gegenwart Gottes begann. Jesus sagte damals dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wurde, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und da ist Richard Krise jetzt, im Paradies. Das ist ein Wort, das steht hier für die ewige Gegenwart des lebendigen Gottes. Denn er hat hier auf der Erde schon dieses ewige Leben gehabt. Er hat hier schon mit Jesus gelebt und tut das auch nach seinem Sterben. Er lebt ewig. Dieses ewige Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes war für Richard Krise das Ziel seines Daseins. Und in dieses ewige Leben wollte er so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Deswegen, ich habe schon gesagt, hat er mich ausdrücklich gebeten, diese Predigt solle eine Einladung zu Jesus sein. Einladung, das Geschenk der Vergebung unserer Schuld und des ewigen Lebens, das Gott uns durch Jesus anbietet, anzunehmen. Und alles, was du dafür tun musst, ist Glauben. Und zwar, wie gesagt, nicht das Fürwahrhalten einer theologischen Wahrheit, sondern dich mit deinem ganzen Sein auf Jesus Christus einzulassen, ihn zum Mittelpunkt und Herrn deines Lebens zu machen. Und Richard würde sagen, wenn ein Mensch heute das tut hier, hat sich alles gelohnt. Ich selbst habe das mit etwa 14 Jahren getan, bei einer evangelistischen Veranstaltung. Ich war schon immer fromm. Also ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe das immer alles für wahr gehalten, was da gesagt wurde. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Jesus Gottes Sohn war und dass er am Kreuz gestorben ist. Und alles habe ich alles immer geglaubt. Immer. Aber einmal stell dich fest, das ist alles nur etwas, was sich in deinem Kopf, in deinem Denken abspielt. Mit deinem Leben hat das nichts zu tun. Dein Alltag bestimmt das nicht. Ich habe damals Jesus mein Leben übergeben. Ich habe ihn gebeten, Herr meines Lebens zu werden. Und ich weiß seit diesem Augenblick, dass ich ewiges Leben habe. Dass ich nicht verloren gehe. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Entscheide dich dazu, ganz zu Jesus zu gehören. Vielleicht war das bisher nur eine halbe Sache bei dir. Vielleicht auch gar keine. Deshalb bitte ich dich, nutze diesen Tag, nutze diese Gelegenheit. Die Bibel sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Ich komme zum Schluss. Manchmal ist dieses Komme zum Schluss ja eine Aufforderung, an die Leute wach zu bleiben, weil man noch viel zu sagen hat. Aber ich komme wirklich zum Schluss. Ich habe diese Predigt mit dem Thema überschrieben, Gottes Liebe, die Antwort auf alle unsere Fragen. Vielleicht habt ihr immer darauf gewartet, wann ich endlich zu diesem Thema komme. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit davon geredet. Diese Welt ist nicht gerecht. Das Leben ist es nicht. Und es geschehen viele Dinge, die wir nicht verstehen und einordnen können. Vor ein paar Wochen haben wir meinen Schwager Elmar Kriese zu Grabe getragen. Sein tragischer Tod ist und bleibt eine unbeantwortete Frage. Warum musste das geschehen? Warum hat Gott es nicht verhindert? Und auch Richard hat diese Frage in den letzten Wochen seines Lebens umgetrieben. Ich habe keine Antwort. Aber je länger ich Christ bin, Entschuldigung, je länger ich Christ bin, umso mehr bin ich überzeugt, dass das Kreuz die wichtigste Antwort ist auf unsere Fragen. Denn hier sehe ich die Liebe Gottes. Und auch wenn ich sein Handeln nicht verstehen kann, ich weiß und sehe ein für alle Mal, dass seine Liebe mir gilt. Ich weiß, seine Liebe hat Elmar gegolten. Und seine Liebe gilt dir. Ich bin mir sicher, dass Richard jetzt die Antwort auf die Warum-Frage kennt. Auf alle Warum-Fragen seines Lebens. Und ich glaube auch, dass ich einmal meine Fragen beantwortet bekomme. Aber bis dahin habe ich das Kreuz. Ich habe das unverbrüchliche Wissen, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn für mich hingegeben hat, damit ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das genügt mir. Wenn uns Dinge geschehen, die unverständlich sind, Dinge, die grausam und schrecklich sind, dann haben wir eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Wir können uns gegen Gott auflehnen, wir können ihn zur Rechenschaft ziehen, können nach dem Warum fragen und das dürfen wir auch. Die Bibel enthält eine ganze Reihe von Psalmen, in denen der alttestamentliche Beter seine Warum-Fragen an Gott richtet. Aber diese Fragen führen nicht weiter. Eine Antwort werden wir nicht bekommen. Und selbst wenn wir manchmal später feststellen, wozu etwas gedient hat, wozu Gott es benutzt hat, eine Antwort darauf, warum es geschehen ist, ist noch lange nicht. Gott hätte ja andere Möglichkeiten gehabt, zu seinem Ziel zu kommen. Besser ist es, wenn wir in solchen Situationen zu Gott hinlaufen. Wenn wir es machen, wie Kinder das tun. In der Liebe ihrer Eltern finden sie den Halt, den sie brauchen. Und auch wenn sie ihre Eltern in ihren Entscheidungen manchmal überhaupt nicht verstehen können, wenn sie wissen, meine Eltern lieben mich, dann hält sie das und dann trägt sie das. Und deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit den Worten: Gottes Liebe, die Antwort auf alle unsere Fragen. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir uns auf das Kreuz konzentrieren, wenn wir Gottes Liebe zu uns in seinem Sohn Jesus Christus erkennen, dann werden alle unsere Fragen beantwortet. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt wissen, warum es geschehen ist. Darauf müssen wir noch warten. Aber in dem Sinne, dass wir erkennen, dass uns auch in den schweren Notsituationen und den Problemen unseres Alltags Gottes Liebe immer getragen hat, über den Tod hinausträgt. Dass Gott uns getragen hat, wo wir nicht mehr weiter wussten. Denn eins ist ganz sicher: so sehr hat Gott die Welt und auch mich und dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir alle, wenn wir an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.